Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio. Herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören jetzt gleich Teil 2 der Falter Arena, dem journalistischen Live-Event des Falter vom 7. April 2024. Thema: Putin und wir. Von Krieg, Spionen und guten Geschäften. Wir waren eine russlandfreundliche Regierung. Diese Aussage von Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor Gericht löste wenig öffentliche Empörung aus. Liegt es daran, dass Österreich tatsächlich schon von Putins Regime unterwandert ist? Dieser Frage sowie den jüngsten Entwicklungen im Spionagefall Egisto Ott widmeten sich Florian Klenk und Florian Schäuber live auf der Bühne des Wiener Stadtsaals bei einem kabarettistischen Aufklärungsversuch. Gute Unterhaltung.
Naja, es geht leider doch um Österreich. Ich hätte es gerne anders gehabt, aber es war vor kurzem eine Pressekonferenz von Herbert Kickl, bei der er zwei bemerkenswerte Sachen erzählt hat. Das eine hat gemeint, die Unterstützung der Ukraine sei ein Selbstmordanschlag auf die europäische Bevölkerung. Könnte man vorstellen, dass diese Aussage in Polen, Moldawien oder den baltischen Republiken eher als Mordversuch an der eigenen Bevölkerung bewertet wird. Aber dann hat der Herbert noch was Spannendes nachgelegt und über das möchte ich gerne mit dir heute reden, Florian. Er hat gesagt, wir müssen unser Verhältnis zu Russland normalisieren. Was meint er damit? Was ist da normal derzeit an unserem Verhältnis mit Russland? Da ist ja in den letzten Tagen doch einiges Neues herausgekommen, wie diese Normalität ausschaut.
Ein in Russland unter der Identität eines Priesters lebender Agent beauftragt zwei österreichische Provinzkieberer damit, einen in Wien-Neubau lebenden Journalisten, der den Nawalny-Giftgasanschlag aufgedeckt hat, zu observieren. Und das passiert damit, dass sich einer der Provinzkieberer mit seiner Dienstkokarde 3 Tage, nachdem er aus der U-Haft entlassen wurde, ans Meldeamtsspital an der Trau begibt und dort den Meldeauszug mit der Wohnadresse holt. Das ist Österreich.
Das ist, ja, finde ich auch beachtlich, dass er eigentlich direkt quasi aus der U aufgekommen ist.
Jetzt alles ein bisschen kompliziert. Worum geht's? Wir haben eine ganz neue, ich würde schon wirklich sagen, Staatsaffäre. Und ich glaube, dass diese Affäre so von der Dimension schon irgendwie so in die Nähe von Lukona noch ohne 6 Tote kommt, aber doch in eine Nähe kommt, die im Wesentlichen darin besteht, dass es offensichtlich dem russischen Geheimdienst, Grüße hinein ins Publikum, gelungen ist, 2 österreichische Beamte dazu zu bringen, jahrelang für diesen russischen Geheimdienst zu arbeiten. Jetzt kann man sagen, na ja, das hat es immer schon gegeben, Wien ist die Agentenstadt, der
dritte Mann. Das hat ein bisschen
Mann.
Was Folkloristisches,
genau,
bei uns.
So,
ne?
Brauchtum.
Ja, 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 ja. Sozial adäquates Verhalten, das der Gutachter von Kurz sagen wahrscheinlich. Ne?
Leitkultur.
Ja, ne? Also Leitkultur. So.
Und so. Und jetzt muss man sagen, das Ganze ist eigentlich nicht mehr wirklich lustig, weil die beiden nämlich, wie man jetzt langsam draufkommt, das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung langsam draufkommt, nicht einfach irgendwelche Informationen weitergeben und erzählen, was der Kurz gern zum Mittag isst und was der Nehammer zum Kickl gesagt hat.
Der fragt immer noch der Kurz, ob er es eh schon gegessen hat und das ist gar nichts an sich. Ja.
Sondern tatsächlich Regimegegner jagen. Man könnte es schon so nennen. Mhm. Der Herr Egisto Ott und der Herr Martin Weiß, von denen wir heute noch ein bisschen hören werden, haben sich es zur Aufgabe gemacht, für den Jan Masalek. Und der Jan Masalek ist nach den Erkenntnissen des Spiegel und auch nach den Erkenntnissen russischer Investigativmedien ein russischer Agent geworden. Sie haben für den begonnen, Adressen, Identitäten, Aufenthaltsorte von Leuten in Österreich und in Europa auszukundschaften, die abtrünnig sind, die Wladimir Putin kritisieren, die den FSB, den Geheimdienst, verlassen haben. Und das geht, wenn man das in den Akten liest, sehr, sehr tief. Also die besorgen das aus Polizeicomputern und liefern das nach Russland. Wer sind diese zwei Leute? Das ist eine spannende und jetzt wird es ein bisschen österreichische Geschichte. Der Egisto Ott und der Martin Weiß, die kennen sich schon seit über 30 Jahren. Der Egisto Ott ist ein Kärntner, halb Italiener, halb Kärntner, lebt in Kärnten Gendarm geworden und ist im Jahr 1991 zum sogenannten Kiberer-Kurs gegangen.
Entschuldige, war das nicht Hermagor?
Das kann sein.
Nein, weil der Wassinger war da schon dran. Vielleicht haben wir sie auch
schon. Und er macht einen Kiberer-Kurs bei der Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus und trifft dort, das ist so Anfang der 90er, das war die Briefbombenzeit, eine Gruppe, die gegründet wurde, und trifft dort auf den Martin Weiß. Und der Martin Weiß, auch ein junger, sogenannter Kiberer, der hat angefangen in Schwächert, der hat am Flughafen Pässe kontrolliert, der war bei den Kranichen, haben die geheißen. Und die lernen sich dort kennen und machen beide eine Karriere. Ich mache es ein bisschen kurz. Der Egisto Ott wird Beamter, Verbindungsbeamter in Rom und in Ankara. Und der Martin Weiß geht nach Brüssel. Der Egisto Ott spezialisiert sich auf die sogenannten GUS-Staaten, also die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und der Martin Weiß spezialisiert sich auf Afghanistan, Irak, kriegt eine Ausbildung beim CIA in Vernehmungstechniken und kriegt eine Ausbildung in Deutschland in der Analysekompetenz. Und beide haben sozusagen gehofft, sie werden was in diesem Land, und beide sind aber nichts geworden. Der Egisto Ott fällt schon relativ früh auf in den 90er Jahren, weil er Red Bull ein bisschen hilft, einen türkischen General auszuspionieren. Mhm. Das Verfahren ist eingestellt worden. Er ist immer furchtbar beleidigt. Er sagt, ich bin der Einzige, der im Vatikan ein- und ausgehen kann, obwohl ich ein Protestant bin, mag mich der Papst. Ja, also so
auf den Das Ohren. Ist wirklich ökonomische Gedanke.
Und der Martin Weiß, der kommt nach Brüssel, kommt zurück und hofft, dass er im neu geschaffenen Bundesamt für Verfassungsschutz Stellvertreter wird. Das wird er aber nicht und geht in eine Art innere Emigration. So wie der Egisto Ott. Beide werden so ein bisschen typische österreichische Beamte, die sagen, okay, wir verlassen nicht das Amt, aber wir hätten gerne einen höheren Job, und wenn wir den nicht kriegen, gehen wir halt auf Kur, in Krankenstand, segieren ein bisschen die Chefs.
Der Weiß war dauernd in Krankenstand.
Ab 2016 ist er in den Krankenstand gegangen und irgendwann einmal sagen beide, also der Staat soll uns gern haben, wir machen unser eigenes Geschäft, wir werden Nachrichtenhändler. Und im Jahr 2017 lernt bei einer Veranstaltung im Innenministerium der Herr Weiß den Herrn Masalek kennen, damaliger Vorstand von Wirecard, und tauscht mit ihm Kreditkarten. Tauscht mit ihm Visitenkarten aus und erzählt, ich weiß das aus dem Verhör von Martin Weiß, der Martin Weiß hat das selbst erzählt, und tauscht mit ihm Visitenkarten aus und sagt, okay, ich als Nachrichtendienstler bin interessiert an einem Manager von so einem Zahldienst, weil vielleicht brauchen wir schnell einmal Kundenöffnungen und so, und die lernen sich kennen. 2017 geht der Weiß weg. Wir befinden uns jetzt in der Ära der türkis-blauen Regierung. Weiß wird nicht das, was er will, geht ins Burnout und wird von Masalek angeworben. Zieht nach München und wird dort Sicherheitsberater von Masalek. Und fängt an, für den Masalek auszukundschaften. Fängt an zu spionieren, könnte man sagen. Und dafür hat er einen Buddy in Wien, das ist der Egisto Ott. Und schon im Jahr 2017 fängt der Egisto Ott an, für den Masalek Personenabfragen zu machen. Und zwar, wie man heute erfährt, Personenabfragen vom abtrünnigen FSB-Offizieren. Also nicht irgendwelche Leute, die in Unternehmen anfangen und sagen, geh, schauen wir nach, hat der eine Forsch drauf, weil der will bei uns arbeiten, sondern wirklich politisch exponierte Personen. Und im Jahr 2017 kriegt das Innenministerium den ersten Hinweis. Sagt, Achtung, Achtung, dieser Egisto Ott, der mailt sich private Daten also dienstliche Daten auf seinen privaten E-Mail-Account. Und man kann ihn aber nicht suspendieren, österreichisches Beamtendienstrecht. Man kann ihm nicht loswerden. Er wird kurz suspendiert, er wird versetzt, aber er macht weiter, bis ins Jahr 2021, wo dann der Weiß verhaftet wird. Im Jahr 2018, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, tauchen im Innenministerium in Österreich drei Figuren auf, die sagen, der BVD ist eine ganz korrupte Organisation und da muss man ordentlich reinfahren. Das ist der Herr Ott und der Herr Weiß, und die haben ein Pamphlet in der Hand, das sogenannte BVD-Affären-Pamphlet, und geben das dem Generalsekretär im Innenministerium unter Kickl und es platzt die sogenannte BVD-Affäre. Sie erinnern sich, die Razzia gegen das BVD, die Staatsanwaltschaft.
Herr Kickl sagt, das war ein Überfall.
Ein Überfall. Ja. Und dahinter stecken auch diese zwei, ich sage jetzt mal, frustrierten Geheimagenten. Heute weiß man, aufgrund der Aussage des Herrn Weiß, der nämlich im Jahr 2021 kurz verhaftet wird, so wie der Herr Egisto Ott, der im Jahr 2021 verhaftet wird. Warum werden die verhaftet? Weil man draufkommt, dass der Herr Weiß dem Herrn Masalek bei der Flucht geholfen hat. Der hat ihm den Flieger zum Flieger gebracht, damit der Masalek in Bad Flüsslau Richtung Minsk abhauen kann. Und damals hat man die beiden in U-Haft genommen und der Weiß hat abgelegt. Der Weiß hat ein Geständnis gemacht. Er hat gesagt, ja, er hat zwei Kinder, er möchte jetzt reinen Tisch machen und hat alles erzählt, wie er dem Ott Geld gegeben hat, wie er Informationen geholt hat für den Herrn Masalek und dass der Masalek immer was wissen wollte über die Leute. Und da hat er auch gesagt, dass der Masalek auch ein Interesse hat an einem neuen Bundesamt für Verfassungsschutz. Er möchte eine neue Struktur haben. Da schließt sich ein bisschen der Kreis zur BVD-Affäre. Und der Herr Ott kommt auch ins Gefängnis, der gibt aber nichts zu, sondern sagt, das ist ja als Opfer einer ÖVP-Intrige, wird wieder freigelassen. Wir befinden uns jetzt im Februar 2021 und im März 2021 fährt er nach Spital an der Drau, zeigt seine Dienstkonkarte her und spioniert die Adresse von Christo Grosev, dem Chef-Investigativjournalist von Bellingcat, und gibt sie zwei Agenten. Was passiert dann im Juni 2021? Zwei Leute klopfen in Wien-Neubau an der Tür der Wohnung von Christo Grosev, dringen ein, beschlagnahmen zwei Computer und USB-Sticks.
Stehlen
bei einem Einbruch und melden das an ihren Chef in Moskau. Der Chef in Moskau ist ein Führungsoffizier des FSB. Und der wiederum meldet es an seinen Chef und sein Chef ist Jan Marsalek. Das wissen wir seit zwei Wochen, weil das hat der britische Geheimdienst mit aufgezeichnet und den österreichischen Behörden übermittelt. Das heißt, was wir heute wissen ist, dass Egisto Ott eine Adresse besorgt hat, kurz nachdem er aus der U-Haft entlassen wurde, diese Adresse an Martin Weiß geschickt hat, der für Masalek gearbeitet hat. Martin Weiß hatte den lustigen Spitznamen in Dubai John Green.
Aha.
Während sich Egisto Ott Aigistos Aigistos genannt hat.
Ja, ja.
Das ist ein bisschen der Kottern-Moment ist. Und nachdem das alles auffliegt, vor zwei Wochen wird Egisto Ott in U-Haft genommen und er sitzt jetzt da ein paar Meter weiter im Wiener Straflandesgericht und muss sich überlegen, ob er jetzt ein Geständnis ablegt oder nicht, weil es drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Um es nicht, ein bisschen nicht zu verharmlosen, ich muss kurz was Ernsthaftes hineinbringen. Auf dem Handy vom Herrn Ott, wenn ich da sein Geständnis mir anschaue, oder Geständnis, sein Haftbefehl, wo er zitiert wird, warum er verhaftet wird. Sie haben gefunden auf seinem Mobiltelefon eine Datei, in welcher Ott eine Fehleranalyse durchführt, um in Zukunft eine reibungslose Abwicklung von Attentaten zu gewährleisten. Also es ging konkret um den Berliner Tiergartenmord, wo der russische Geheimdienst einen unangenehmen Mann umbringen hat lassen und der Ott sitzt bei am Handy und sagt, naja, wieso haben Sie die erwischen lassen?
Sie haben es schlecht gemacht.
Schlecht gearbeitet und da ist der österreichische Beamte, der geht dort und sagt, ich weiß, wie es besser geht, wir machen eine Fehleranalyse für den nächsten Mord, damit es nicht mehr so schleißig abbrennt und so. Also eigentlich ein fleißiger Beamter.
Man sieht, dass er auch sozusagen, obwohl er suspendiert ist, weiter sich überlegt, wie kann man einen Mord durchführen. Na, Spaß beiseite. Auf dem Handy vom Herrn Ott hat man nicht nur diese Fehleranalyse des Tiergartenmords gefunden, man hat auch gefunden die Novichok-Formel. Novichok ist das Gift, mit dem der Herr Nawalny hätte umgebracht werden sollen, das Gift, mit dem auch der sogenannte Skripal-Mörder in London, also Skripal, umgebracht wurde. Und diese Formel Novichok ist auf seinem Handy. Warum ist die auf seinem Handy? Sie hat ist abgefilmt worden aus einem Dokument, das an einer UNO-Organisation gegen den Einsatz von Giftwaffen vorgelegt wurde und dort saß ein österreichischer Beamter, der Herr Peterlik. Der Herr Peterlik ist der Generalsekretär im Außenministerium unter Karin Kneißl geworden. Sie wissen, Karin Kneißl Die lebt jetzt in St. Petersburg und macht dort Putin-Propaganda.
Da würde ich gern einhaken an dieser Stelle.
Aber lass mich noch kurz fertig sein. Okay. Und dieser Herr Peterlik ist suspendiert worden, weil er aus diesem Dokument, zu dem er Zugang hatte als Beamter, diese Novichok-Formel abgefilmt hat. Und zufälligerweise landet die am Handy vom Ott. Jetzt weiß man aufgrund des Handys vom Ott, dass Ott und Peterlik, also der Generalsekretär im Außenministerium, der Spitzen, wenn man so will, der Pilnercheck des Außenministeriums,
ja,
der Goldgruber des Außenministeriums, also der, der alle Sektionschefs befehligt, der hat immer wieder mit dem Ott Daten ausgetauscht, über den Khashoggi-Mord, über Terroristen. Einmal ist er anonym am Handy angerufen worden, er wollte wissen, wer ihm angerufen hat. Er hat gesagt, okay, kannst du mir das herausfinden, wer hat mich da anonym angerufen, machen wir so eine kleine Rufdaten. Also der Ott hat ihm das alles geliefert und dieser Herr Peterlik hatte noch einen Job bekommen von Karin Kneißl, nämlich den Aufbau eines neuen Geheimdienstes im Ministerium von Karin Kneißl.
Da muss ich sagen, da greift dann fast die Satire schon wieder in die Realität hinein. Weil wie ich das erste Mal gehört habe, Karin Kneißl hat geplant, einen eigenen Geheimdienst zu machen. Da haben wir gedacht, das kann nicht sein. Man dachte, möglicherweise muss man dann ihr Verhalten gänzlich neu beurteilen. Also so möglicherweise diese ganze Hochzeitsknick beim Putin, die war möglicherweise als Agentin auf ihn angesetzt.
So eine Art Venusfalle Putins.
Ja, genau. Ja, eben. Karin Kneißl ist eher Jupiter-Falle.
Warum?
Gasplanet, entschuldige.
Aber man muss dazu sagen, dass sich der Kreis nochmal schließt. Egisto Ott hat von Peterlik den Auftrag bekommen, diesen Geheimdienst aufzubauen. Und Egisto Ott hat sich selber eine Funktion dazu gedacht, nämlich eines Abteilungsleiters.
Also, das war ernst.
Das
muss man noch dreimal betonen. Sie wollten tatsächlich, Karin Kneißl wollte um sich herum einen eigenen Geheimdienst machen. Das klingt so absurd, dass man es wirklich betonieren muss.
Auch Herbert Kickl wollte einen neuen Geheimdienst aufbauen.
Ja.
Er hat sich dazu einen Berater von Jan Masalek ins Ministerium geholt oder jemanden, der auch Jan Masalek beraten hat, hat dann auch Kickl beraten. Man muss sagen, es ist dann im Mai 2019 das Ibiza-Video gekommen und das hat uns von all dem erlöst.
Was glaubt ihr, wie viele lässige Geheimdienste wir mittlerweile hätten schon in Österreich? Die wären bei denen wahrscheinlich eher gerne Fußballmeisterschaft aus.
Der Berner Club neu gedacht. Ja. Jetzt muss ich sagen, das Ganze hat natürlich eine durchaus ernste Seite, weil Österreich hat in dieser, natürlich haben die Partnerdienste von uns, von denen wir erleben, das mitbekommen. Mhm. Und der Peter Griedling, der in der letzten Falterina hier war, hat das ja sehr ausführlich, Sie können das nachhören, im Podcast sehr ausführlich erzählt, dass die Dienste gesagt haben, wir geben euch keine Informationen mehr, weil das ist nicht sicher. Da ist die Ratze im BVD, da ist der Herr Ott, der das irgendwie weiterleitet, da ist der Herr Weiß, der das weitergibt. Und die europäischen Dienste haben gesagt, wir wollen mit den Österreichern nicht mehr kooperieren. Das ist für uns langsam eine unsichere Organisation geworden. Der sogenannte Berner Club war das. Man hat in den Unterlagen vom Herrn Ott bei der Hausdurchsuchung gefunden, massenweise Dokumente, wie der Berner Club organisiert ist, mit welchen Codeworten der arbeitet, welche Legenden er verwendet. Also das befinden wir uns jetzt nicht mehr nur beim Kottern, sondern wir sind schon langsam wirklich in einer, muss man sagen, staatsgefährdenden Szene, über die man sich jetzt ein bisschen lustig machen kann. Aber jetzt stelle ich mir kurz vor, was wäre passiert, wenn Christo Grosev zu Hause gewesen wäre am 21. Juni 2021. Mhm. Laut Nawalny, der ja im Lager Polarfuchs oder Polarwolf umgekommen ist. Karin Kneißl hat getwittert, ein Blutgerinnsel hat er gehabt, hat die Kneißl geschrieben.
Ja, aus der FPÖ kam auch die Stimme, ist möglicherweise ein Impfschaden.
Impfschaden.
Ja.
Was wäre passiert, wenn der in seiner Wohnung gewesen wäre? Also wir befinden uns schon in einer sozusagen sehr bedenklichen Situation und es zeigt sozusagen, was passiert, wenn sich geheimdienstliche Interessen Russlands die parteipolitischen Interessen und ideologischen Interessen von Herbert Kickl und die Interessen von ein paar früh pensionierten Beamten, die irgendwie eine Wut auf ihre Vorgesetzten haben und da ein Business entdecken, wenn sich das sozusagen zu einer großen, dreckigen Mistkäferkugel rollt. Ja, und die rollt dann übrigens irgendwann.
Ihr habt unlängst im Falter ein Dossier veröffentlicht von Whistleblowern aus der russischen Botschaft. Das lernt man ja daraus, dass dieser Connex zur FPÖ nicht nur bei den Herbert Kickl gegangen ist. Es gab ja da mehrere Verbindungsleute. Ich war vor allem überrascht, dass genannt wurde Manfred Heimbuchner. Den hätte ich rein optisch eher Richtung Nordkorea eingeordnet gehabt, aber offensichtlich täuscht man sich da dabei. Was hat es mit diesem Dokument auf sich?
Naja, das war ein Dokument, das uns sozusagen zugegangen ist, das eigentlich nicht sehr viel Neues gebracht hat, aber sehr viel von dem, was wir wissen, miteinander verknüpft hat. Und sozusagen ein augenöffnendes Dokument war. Sie können das nachlesen im Falter-Archiv. Sie haben ja sicher alle ein Abo, dann können Sie gratis zu. Da geht es im Wesentlichen darum, dass um die Frage, warum hat die FPÖ diesen Freundschaftsvertrag mit der Partei einiges Russland von Putin geschlossen. Und die Information, die wir gekommen haben, war, dass die Russen sozusagen ein einziges Interesse an diesem Freundschaftsvertrag haben, nämlich dass gegen die Sanktionspolitik gewettet wurde. Der Vertrag wurde ja abgeschlossen nach dem Einmarsch auf der Krim und die Russen hatten sozusagen ein Interesse daran, dass sich auch europäische Politiker gegen die Sanktionen aussprechen. Und sehr früh, nach Abschluss dieses Dokuments, sind FPÖ-Politiker auf die Krim eingeladen worden, zu offiziellen Annexionsfeiern. Es sind dort die offiziellen Statthalter Putins begrüßt worden. Sie können das alle nachgoogeln. Der Linzer Vizebürgermeister Detlef Wimmer, der aus dem Militär entlassen wurde, weil man ihn für einen staatsfeindlichen Agenten gehalten hat, ist dort aufgetreten. Der Herr Jenewein, der Abgeordnete der FPÖ, ist dort aufgetreten. Also die sind dort immer wieder hingefahren und haben schönes Wetter gemacht. Und ein FPÖ-Abgeordneter, dessen Namen Sie vielleicht schon mal gehört haben, der Herr Schellenbacher, Thomas Schellenbacher, dessen Mandat gekauft wurde mit Geld, mutmaßlich, man hat immer gemutmaßt, das Geld in Straches Kofferraum war das sogenannte Schellenbacher-Geld. Genau. Das war damals nicht strafbar, Abgeordnete sozusagen einen Platz auf einer Liste zu kaufen hat, ist das strafbar. Dieser Herr Schellenbacher war der Fluchthelfer von Jan Masalek. Das war der Mann, der Jan Masalek wirklich aktiv geholfen hat bei der Flucht. Mhm. Woher wissen wir das? Weil das der Martin Weiß zu Protokoll gegeben hat. Der Martin Weiß hat einen reinen Tisch gemacht, hat dann gesagt, er ist jederzeit bereit, wieder mit den Behörden zu kooperieren, hat sich dann in einen Flieger gesetzt und lebt jetzt in Dubai unter dem Namen John Green.
Sehr, sehr schön.
In Dubai ist überhaupt so ein Ort, ich meine, es ist der Benko war unten, der Kurz war unten, der Strache war eigentlich in Dubai.
Kurz hat jetzt eine Firma dort.
Ja, Dubai ist so das ja. Ort, das blaue Kamel, ja. Ja, so das schwarze Kamel.
Das schwarze Kamel von ja, das Neue, ja. Der schwarz-blaue Kamel ist jetzt quasi nach Dubai verlegt. Daran möchte ich gleich anknüpfen, was Sebastian Kurz vor Gericht gesagt hat bei seinem Prozess. Da hat er den Satz gesagt, wir waren ja eine russlandfreundliche Regierung. Auch das im Nachhinein wirkt es ein bisschen gruselig. Und auch, was da Sigi Wolf gesagt hat, der hätte ja vom Sebastian Kurz zum Chef der ÖBAG gemacht werden sollen.
Aufsichtsrat.
Kontrolleur da unten. Ja, ja. Und der hat gesagt, Putin ist ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann, der positiv und cool auf Kritik reagiert. Das ist normal in Österreich.
Und er hat gesagt, wir brauchen in Österreich eine Demokratur nach russischem Bild.
Ganz genau.
So, ich muss jetzt gestehen, ich gehöre ja nicht zu den Schwurblern und Aluhutträgern und ich bin auch nicht einer dieser Journalisten, die immer glauben, wir sind die Agenten und das ist alles eine große Verschwörung. Ich bin mir noch immer nicht klar, ist das alles passiert? Ist das sozusagen ein Dominoeffekt von lauter Volltrotteln, die sich wichtig machen und irgendwie dem Geld nachrennen und irgendwie, ich weiß nicht, ihre Daten verkaufen? Oder sind wir wirklich mittlerweile als Volltrottelrepublik eine Beute von diesen russischen Agenten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das vor den Vorhang stellen, dass wir das erzählen. Ich danke allen Informantinnen und Informanten hier im Saal, die uns diese Akten zur Verfügung stellen.
Ich möchte zwei Hinweise in eigener Sache noch dazu anhängen. Wir werden nächsten Sonntag hier um 11 Uhr bei unserem Sack-Du-Florian ausführlich über das Thema sprechen und den Verbindungen, die es in die diversen anderen Bereiche hineinstrahlt. Es gibt wieder sehr, sehr viel Stoff dazu. Und ich möchte auch dazu noch erwähnen, dass wir im aktuellen Staatskünstlerprogramm, das wir im Rabenhof spielen, eine Geschichte zum Thema, was ist normal an unseren Beziehungen zu Russland drinnen haben, die ich kurz anreißen und zitieren möchte, weil sie wirklich sehr, sehr auf den Punkt bringt, was denn in den letzten Jahren gelaufen ist. Ich habe gemeinsam mit dem Falter eine Broschüre recherchiert damals, eine Broschüre der Wirtschaftskammer, die ist erschienen im Frühjahr 23, also längst schon nachdem Russland einmarschiert ist in der Ukraine. Und das war eine Broschüre mit dem Titel Russland, los geht's. Da stand drinnen praktische Tipps, was man machen muss, wenn man weiterhin mit dem Putin-Regime gute Geschäfte machen will. Und ich darf zwei Sachen daraus zitieren, weil sie einfach so bezeichnend sind für die Geisteshaltung, die da in Österreich auch geherrscht hat oder vielleicht noch herrscht. Große Ermessensspielräume und niedrige Gehälter einfacher Beamter begünstigen Problemsituationen, die zu unorthodoxen Vorgehensweisen führen können. Also ein bisschen ein schmieriger Tipp. Für die bessere Planung dieser unorthodoxen Vorgehensweisen gibt es dann auch noch einen wertvollen Hinweis. Achtung, bitte beachten Sie, dass derzeit sanktionsbedingt westliche Kredit- und Bankomatkarten in Russland nicht funktionieren. Nehmen Sie Barmittel ausreichend für Ihre Geschäftsreise mit. Und sollte man sich Sorgen machen, dass man nicht alles los wird von den Barmitteln, hat die Wirtschaftskammer auch noch einen Tipp parat. Moskau und St. Petersburg bezaubern ihre Einwohner und Gäste mit Luxusrestaurants. Auch der Abenteuerurlaub kommt nicht zu kurz. In diesem Sinne, unser Land ist offensichtlich zurzeit auf Abenteuerurlaub in Moskau. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück. Danke.
Dankeschön.
Sie hörten den Falter-Chefredakteur Florian Klenk und den Kabarettisten Florian Schäuber bei der Falter Arena zum Thema Putin und wir. Teil 1 der Falter Arena, wie der Krieg in der Ukraine zu einem Ende kommen könnte, ist bereits online. Teil 3, ein internationales Podium zum Widerstand gegen Wladimir Putin, ist ab Montag, den 15. April, im Falter Radio zu hören. Alle Informationen und Tickets zu den nächsten Terminen der Veranstaltung finden Sie unter www.falter.at/arena.
Sie hörten das Falterradio.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.